Ich möchte euch recht herzlich grüßen. Wie schon gesagt, ich habe heute leider nicht unbedingt den typischen Text für Erntedank. Heute ist ja der erste Tag des Laubhüttenfestes, der 9.10. Und er wird eine ganze Woche wird dieses Laubhüttenfest begangen und man feiert gerade in diesem Laubhüttenfest in Israel gerade den Dank, dass man eine tolle Ernte eingefahren hat. Wie gesagt, ich habe nicht den typischen Text für das Laubhüttenfest oder Erntedank bei uns. Ich habe in meiner 7-Städte-Reise weitergemacht. Und zwar, ihr könnt euch ja erinnern, wir haben vor einigen Wochen eine 7-Städte-Reise gebucht. Und wir haben dann Platz genommen in diesem Bus, in diesem Reisebus, in diesem etwas älteren Reisebus haben wir Platz genommen und sind dann die 7 Sendschreiben, die Orte der 7 Sendschreiben abgefahren. Nur ich habe es damals von hinten aufgezäumt, seht es mir nach, das war irgendwie, ich bin halt an dem Laodicea als erstes Mal hängen geblieben. Das ist hier diese Stadt Laodicea und das war ausgerechnet die Stadt, wo man drüber sagt, es war eine überhebliche Gemeinde, das war das Thema. Die haben Gott nicht mehr gebraucht, die haben gesagt, ich brauche Gott nicht. Wir lassen Gott außen vor. Wir schaffen das. Nicht Bezug auf die Flüchtlingskrise, sondern eher auf die eigene Stärke. Laodicea ist mit einem Erdbeben verschüttet worden und die haben es aus eigener Kraft wieder aufgebaut. Die hatten so viel Geld, die haben Gott nicht mehr gebraucht. Und dann musste Gott eigentlich vor ihrer Tür stehen und sagen, kommt, lasst mich rein, ich klopfe an die Tür eures Herzens, lasst mich doch wieder in eurer Nähe, lasst mich doch wieder mit euch Gemeinschaft haben. Die haben Gott nicht mehr gebraucht, sie haben Gott außen vor gelassen, sie haben Jesus außen vor gelassen. Dann sind wir wieder in den Bus eingestiegen und sind eine Ortschaft weitergefahren und das war Philadelphia. Und das war das krasse Gegenteil, wir waren total überrascht, als wir ausgestiegen sind, und dort eine Gemeinde vorgefunden haben, die richtig herzlich, die warm war, wo wir uns wohlgefühlt haben, wo wir sofort geistliche Gemeinschaft hatten. Und diese Gemeinde war wirklich als Gemeinde wirklich von der Liebe geprägt. Und sie haben auch diese Liebe wortwörtlich gelebt miteinander, im Umgang miteinander und auch so im Umgang des täglichen Umgangs miteinander haben sie es geschafft, ein Zeugnis zu sein in dieser Gemeinde. Danach sind wir vollen Mutes wieder in unseren Bus eingestiegen und sind eine Ortschaft weitergefahren und das war Sardes. Und als wir diese Gemeinde dann kennengelernt haben, mussten wir feststellen, diese Gemeinde ist tot. Sie hat zwar gedacht von sich selber, sie lebt, aber sie musste feststellen oder man musste feststellen in der Überschrift dieses Textes, diese Gemeinde ist tot. Jesus hat sie beurteilt als eine tote Gemeinde. Sie haben sich selber zu Grabe getragen, bloß sie wussten es noch nicht einmal. Voller Erschütterung sind wir wieder in den Bus eingestiegen, sind weitergefahren und sind in, Moment, eins zurück, und sind in Thyatira gelandet, ein Stückchen weiter nach oben gefahren. Und dort haben wir festgestellt, dass dieses Bild eines faulen Apfels auf diese Gemeinde zugetroffen hat. Eine verführte Gemeinde. In dieser Gemeinde hat eine Frau das Zepter in der Hand gehabt. Diese Frau war wirklich das Schlimmste, was die Gemeinde eigentlich ertragen konnte. Diese Frau hat diese Gemeinde beeinflusst mit ihren Machtspielchen, mit ihren, sie hat die Gemeinde auch zur Unzucht verführt und dieser Gemeinde sehr, sehr geschadet. Thyatira war eine verführte Gemeinde. Heute fahren wir wieder etwas an der Richtung Küste und legen dann einen Zwischenstopp in Pergamon ein. Und Pergamon war eine Stadt, die hatte es in sich. Wenn ihr dieses Bild anguckt, dann muss man es runtergegangen. Ja, sorry. Hohe Kräfte, sinnlos, Walten. Lass sitzen, ich mache es wieder Zeit zu Zeit hoch. Wenn ihr dieses Bild seht, dann muss man sagen, dieses Theater, in dem hier Aufführungen stattgefunden haben, ist etwas seinesgleichens. Man hat einen tollen Ausblick in die umliegende Landschaft. Die Stadt Pergamon lag auf einer Anhöhe und man muss sich das ungefähr so vorstellen, eine Ausstellung, eine zeitgenössische Ausstellung in einem Gaskessel in Pforzheim, glaube ich, drüben war es, oder ich weiß nicht genau, wo es gewesen ist. Da hat man einen riesigen Gaskessel in 3D ausgeleuchtet mit der Stadt von Pergamon, wie die Stadt wohl ausgesehen haben mag. Und man sieht, wie hier die Zuschauer hier gesessen sind. Es muss eine tolle Stadt gewesen sein. Es muss etwas gewesen sein, wo viel los gewesen ist. Man hat dort viel ein Wagenrennen gehabt. Das war hier ungefähr in der Mitte. Rechts war nochmal so eine Art Kolosseum, wo man Sportveranstaltungen gehabt hatte. Und da links war nochmal ein weiteres Theater. Also diese Stadt war reich. Diese Stadt hat gestrotzt, aber vor Kraft und von Lebensfreude. Und da ist es drin abgegangen. Und hier sieht man heute noch, ich denke, der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben, war vielleicht sogar schon vor Ort. Ich war schon dort. Das ist in Berlin die Museumsinsel, das Pergamon-Museum. Diesen Teil dieses Altars oder dieses Tempels finden wir in Berlin und können es besichtigen. Ich werde noch ein bisschen drauf eingehen, was da alles abgelaufen ist. Und dann natürlich das weltbekannte Pergamentpapier wurde dort erfunden. Ich sage ja schon immer die ganze Zeit, dieses Völkchen dort sind ja nicht viele Kilometer auseinander, aber die haben damals schon die ganze Welt schon umgedreht. Und dieses Pergament, der damalige König Eumenes II. Wollte eine riesen Bibliothek aufbauen. Und man hat ihn irgendwann mal sitzen lassen auf dem Papyri. Man hat ihm keinen Papyrus geliefert mehr. Und ist das pfiffige Kerlchen auf die Idee gekommen zu sagen, wir machen aus Kuhhäuten beschriftbare Pergamente. Und das ist bis heute ein Vorläufer der Bibelbeschriftungen, dass das ganze Bibel dann hat auf Pergamentpapier gedruckt wurde. Es ist alles so ein Stück weit in der Geschichte der Menschheit, der Geschichte Gottes, wie er den Menschen die Bibel nahebringt zu unterschiedlichen Zeiten. Und wir haben hier in den 7 Sendschreiben als Grund Jesus Christus. Jesus Christus ist der Herr dieser Gemeinde. Und wir sehen hier rings um Jesus Christus stehen diese Leuchter. Und diese Leuchter haben nur eines zum Zweck, dass sie Licht spenden dem, der in der Mitte steht, dass sie ihn erleuchten und beleuchten mit den Taten, die Jesus Christus dieser Gemeinde gegeben hat, die sie ihr Leben leben, damit Jesus Christus verherrlicht wird. Das ist das Bild, das ist die Aufgabe der Leuchter in der Gemeinde in Sardes, in Ephesus, in Laodicea, überall in den 7 Gemeinden und sie trifft eigentlich immer uns alle. Wenn wir heute Morgen in Rastatt hier sitzen und Gottesdienst feiern, dann ist es etwas, was Jesus Christus verherrlicht. Es steht ein weiterer Leuchter vor Jesus Christus. Und unsere Gemeinde soll Jesus Christus erhellen, soll Jesus Christus ehren, soll Jesus Christus verherrlichen. Und er ist derjenige, der die 7 Gemeinden in seinen Händen hält. Und auch die 7 Sterne sind die Engel. Man redet davon, dass es vielleicht Boten sind, dass es vielleicht die Ältesten sind, die diese Gemeinde führen und leiten. Und diese Ältesten haben eine Aufgabe, den Gemeinden eine Botschaft zu übermitteln. Und das sind die 7 Sendschreiben. Und es gibt eine gewisse Struktur, und dann bin ich durch mit dem Anfang. Es gibt eine gewisse Struktur in diesen 7 Sendschreiben. Es gibt einmal etwas über die Autorität desjenigen, der diese Gemeinden zu beurteilen hat. Jesus Christus. So spricht Jesus Christus über die Gemeinde in Ephesus, über die Gemeinde in Rastatt. Gemeinde in Ephesus oder in Pergamon oder in Laodicea hat es die ganze Zeit der Gemeindegeschichte, der Gemeindeentstehung gegeben. Solche Gemeinden finden wir überall in unserem Land, in unterschiedlichen Stadien der Gemeinschaft, der tiefen, herrlichen Gemeinschaft, wie es in Philadelphia war. Es gibt aber auch genauso gut Gemeinden wie Laodicea, die am Absterben sind oder die tot sind. So gibt es Gemeinden, und ich hoffe, dass wir unseren Gottesdienst heute Morgen nicht als qualmende Funzel feiern, sondern dass wir wirklich heute Morgen mit einem Herzen hier sind, als Gemeinde, die Gott ehrt, die Gott verherrlicht, die Gottes Namen ehrt und groß macht. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Text. Und dem Engel der Versammlung in Pergamos schreibe: Dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du auch solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten, in gleicher Weise. Tue nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein einen neuen Namen schreiben oder geschrieben, welchen niemand kennt, wer ihn empfängt. Als ich als erstes Mal diesen Text gelesen habe, habe ich irgendwie unwillkürlich den Kopf eingezogen. Gerade dieses Bild passt auch dazu, zu dieser Gemeinde. Es ist ein Feuer, das brennt, schön gemütlich, schön anheimelnd, aber auch in dem Feuer steckt eine Energie. Wenn man in diesem Sommer in den Wäldern geschaut hat, was das Feuer dazu in der Lage ist, alles zu zerstören. Und es passt irgendwie zu dieser Gemeinde Pergamon. Da ist vieles im Argen. Man könnte sagen, Verführung als Überschrift Teil 2, wie es in Thyatira war. Wir könnten auch eine Überschrift wählen, Spiel mit dem Feuer. Vielleicht auch mit dem Teufel spielt man nicht. Es war für mich irgendwie sehr bedrückend, diese Gemeinde zu studieren oder zu lesen, zu forschen, wie sie gelebt hat, was ihr Leben, ihr Gemeindeleben ausgemacht hat. Auf alle Fälle war sie in Gefahr, in großer Gefahr. Ich möchte mit euch jetzt die einzelnen charakteristischen Eigenschaften dieser Gemeinde durchgehen. Man liest jetzt am Anfang von Autorität, das heißt, Jesus Christus gibt seine Botschaft weiter, warum er in der Lage ist, diese Gemeinde zu beurteilen. Und wie gesagt, mit dem Engel und dem Engel der Versammlung in Pergamos schreibe, dieses sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Irgendwie zieht man unweigerlich den Kopf ein. Da schwirrt gleich ein Schwert über mich drüber, und was bringt man natürlich erst als Erster in Sicherheit? Den Kopf. Man zieht den Kopf ein, weil man nicht weiß, was hier passiert, was einem jetzt passiert. Jesus Christus ist derjenige, der das Recht hat, diese Gemeinde zu beurteilen. Und das erklärt es weiter in 3 Versen weiter. Tun und Buße, so habe ich eben vorgelesen, wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Das heißt, wenn Jesus Christus etwas sagt, dann passiert was. Wenn ich etwas sage oder John etwas sage, dann passiert beim John vielleicht etwas bei euch. Wenn ich etwas sage, meistens ist im Geschäft so, bei mir horchen sie nicht. oder bei den Kindern war es halt so, die Erfahrung habt ihr ja selber auch schon gemacht, die hören auf jeden anderen, bloß nicht auf mich, auf den Papa. Wenn Jesus etwas sagt, dann passiert was. Dann passiert auch heute Morgen etwas, wenn ihr dieses Wort als euer eigen nimmt. Und Jesus Christus hat als Schöpfer dieser Welt, hat als auch dein Schöpfer nur ein Wort gebraucht. Und Gott sprach, es werde Licht, am Beispiel des Lichtes, der Sonne. Was ist passiert? Da ist eine Sonne entstanden, die so und so viel, was ich an Energie hat, die in der Lage ist, so weit, wie sie entfernt ist von unserer Erde, uns trotzdem noch so einen schönen Sonnentag zu schenken. Und noch in einer Spannbreite, wo wir nicht frieren müssen, wo wir nicht erfrieren müssen oder wo wir nicht vor lauter Hitze sterben müssen. Jesus Christus sagt etwas und es passiert etwas. Jesus hat in dein Leben hineingeredet. Er sagt, komm zu mir, öffne deine Herzenstür, ich will in dein Herz hineinkommen. Und was tut er da? Dann tut er das auch. Es passiert etwas. Er will in die Gemeinschaft mit dir hineintreten. Er möchte zu dir kommen. Und das sagt er und zu diesem Wort steht er auch. Es gibt ein Lob. Es hat nicht nur einen Tadel gegeben, eine Autorität, dass er das Recht hat, etwas zu sagen. Es gibt auch ein Lob. Ich weiß, wo du wohnst. Und das ist ein schöner Anfang eines Satzes. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo der Rudi wohnt. Ich weiß, wo die Alina wohnt. Ich weiß, wo die Carola wohnt. Wo die Irmgild wohnt. Jeder Name ist heute hier einsetzbar. Egal, in welchem Zustand du von Gott bist, ob du nah bei ihm bist oder weit weg. Jesus Christus weiß, wo du wohnst. Er ist derjenige, der dich kennt, der dich nicht übersieht, der nicht ein weiter Gott ist, ganz weit weg im All, wo in der hintersten Ecke unsere Teleskope der Menschen bis jetzt noch nicht gefunden haben. Jesus Christus weiß, wo du wohnst und weiß, wer du bist. Und interessant ist, hier wird es ein bisschen hart. Er weiß, dass diese Gemeinde in der Nähe des Satans wohnt. Der Thron des Satans, von dem hier die Rede ist, ist nicht irgendwie ein Thrönchen, wo man hier drauf Platz nehmen kann, sondern das muss man auch als geistliche Gestalt, er ist ja ein geistliches Wesen, das nicht sichtbar ist, der braucht keinen Thron, aber er lässt sich verherrlichen, er lässt sich verehren. Und dort hat er seinen Thron, wo er seine Jünger empfängt, die ihm huldigen. Und das ist das Schlimme, dass diese Gemeinde erkennen muss, dass sie in einem geistlichen Zustand ist, wo der Teufel ganz, ganz in der Nähe ist. Der das größte Interesse hat, diese Gemeinde zu zerstören. Und du hältst fest an meinem Namen, die Gemeinde hält fest an Jesus Christus. Und er stellt ihnen das Zeugnis aus, dass sie den Glauben nicht verleugnet haben. Es hat in dieser Gemeinde Menschen, die Gott glauben, die Jesus Christus glauben, die seinem Wort glauben, was er uns sagt, was er dieser Gemeinde sagt. Und er stellt ihnen das Zeugnis aus, sie haben den Glauben nicht verleugnet. Es hat in dieser Gemeinde Menschen, die den Glauben nicht verleugnet haben. Und ich denke, so wird es ein Stück weit bei uns auch aussehen. Es gibt Menschen unter uns, die dieses Urvertrauen zu Jesus haben, die dieses Urvertrauen zu Gott haben, ihm vertrauen und glauben und auch ihn nicht verleugnen. Aber es hat auch wahrscheinlich auch Menschen dabei, die weit, weit wegstehen, die dieses Vertrauen zu Jesus nicht haben. Und da ist jetzt von einem gewissen Antipas die Rede, der ein treuer Zeuge war und wirklich das alles auf sich genommen hat und nicht zurückgeschreckt ist. Und das Ergebnis war, sie haben ihn umgebracht. Das heißt, ein treuer Zeuge zu sein, heißt nicht die Garantie dafür zu haben, dass du ein langes Leben hast, dass es dir gut geht, dass dein Geldbeutel immer gefüllt ist, dass deine Auftragsbücher immer voll sind. Zeuge zu sein, heißt auch manchmal zu leiden und so wie es dem Antipas geschehen ist, auch dann zu sterben. möchte ein bisschen dieses Bild zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, das ist der Anfang von dem Pergamonaltar, der in Berlin steht. Hier am Vorplatz, an diesem großen Platz hier unten rechts, da hat man die Tiere geschlachtet. Da hat man dieses Fleisch gerichtet. Man sieht, ist alles blutverschmiert unten. Man geht die Treppe hoch und trägt dieses Götzenopferfleisch zum Altar und hier hinten, dann wird dieses Opfer verbrannt oder man wird es zubereitet, dass man es essen kann. Man hat dieses Götzenopferfleisch auch gegessen im Namen des Gottes, den man dann angebetet hat. Und in Pergamon war die Hochburg des Asklepios, des Aesculap-Kultes. Sagt euch vielleicht jetzt nichts, aber ihr habt vielleicht schon auch von Aesculap gehört. Man hängt es immer an den Apotheken, immer in Verbindung miteinander, mit dem. Und genau dieser Asklepios, das war der Sohn des Zeus. Sein Zeichen war Drakon, die Schlange. Aus diesem Grund findet man immer diese grüne Schlange bei den Apotheken als diese Asklepios- oder Aesculap-Schlange. Das war sein Zeichen. Er war einer der Nachkommen des Zeus und vom Zeus erst geliebt. Er war vom Volk sehr geliebt. Er war der Schirmherr der Ärzte. Die Ärzte haben ihn als Schirmherz genommen. Und dieser Zeus war dann so stinkig auf ihn, dass er ihn mit dem Blitz gestraft hat und hat ihn getötet. Aber aufgrund der Beliebtheit beim Volk, bei den Menschen, hat er ihn wieder auferweckt und hat ihn zu seiner Rechten gesetzt. Und zu Zeiten der 7-Cent-Schreiben hat dieser Asklepios sogar dem Zeus den Rang abgelaufen. So waren die Menschen verrückt und haben diesem Gott Opfer gebracht. Er wurde verehrt als Arzt. Man hat ihn als Arzt gehuldigt. Man hat ihm als Arzt Opfer gebracht, man hat ihm Götzenopfer gebracht und hat auch diese Opfer gegessen. Man hat ihn als Retter, man ist von Krankheiten befreit worden und wurde als Retter bejubelt. Er wurde als höchster Gott genannt und man hat ihn als höchsten Gott verehrt. Man hat ihn als Sohn Gottes verehrt. Man hat ihn als Herr und Herrscher betitelt und hat Evangelius die gute Nachricht, dass einer die gute Nachricht bringt, ich werde vielleicht wieder gesund. Man hat diesem Götzen so viel Ehrerbietung gebracht, dass man ihm so viel Wertschätzung entgegenbrachte, dass man nichts was gegen ihn mehr sagen konnte. Und könnt ihr jetzt vielleicht nachvollziehen, dass dieser Antipas hat vielleicht sterben müssen, weil er zu seinem eigenen Gott gestanden ist, dass er gesagt hat, dieser Aesculap, dieser Asklepios ist nicht Gott. Jesus Christus ist Retter. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist derjenige, der das gute Evangelium uns gebracht hat. Und dieser Antipas, der dann gesagt hat, dieser Jesus Christus hat mir diese lebendige Botschaft gebracht. Ich habe sie glauben dürfen. Ich habe Jesus Christus als wirklich existenten, realen Gott erlebt. Und dann könnt ihr natürlich euch vorstellen, dass in dieser aufgeheizten Menge dieser Antipas sein Leben verloren hat. Dass er sein Leben hingeben musste und sein Leben verloren hat. Es gibt einen Tadel. Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast, die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen und Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Also hast du auch solche, welche die Lehre der Nikolaiten festhalten gleicherweise. Jetzt sehen wir die zweite Seite dieser Gemeinde. Und das ist der brennende Scheit in diesem Lagerfeuer. Da gibt es einige Begriffe im Alten Testament, da gibt es einen Biliam, da gibt es einen Balak. Von der Lehre des Biliam ist hier die Rede. Da hat es einen Balak gegeben, da war ein König der Midianiter. Erinnert ihr euch noch, wer war die Isebel in der letzten Predigt? Das war eine midianitische Prinzessin. Das heißt, wir kommen hier auf derselben Ursprung dieses satanischen Wirkens zu sprechen. Balak hatte ein Problem. Der König, vor dem König lag das Volk Israel. Volk Israel ist auf der Wanderung und will ins gelobte Land ziehen. Und sie müssen durch dieses Gebiet der Midianiter ziehen. Und sie wollen es ursprünglich auch, glaube ich, gar nicht, sich mit denen anlegen. Aber dieser Balak hat das Problem, dass er Angst hat. Er hat Angst, dass sie dann jetzt so sein Herrschaftsgebiet übernehmen und ja, er danach als König abgesetzt und stirbt. Abgesetzt wird und stirbt. Und man kommt auf die Idee, du, ich gehe zu diesem Biliam, dem zeige ich dieses ganze Volk, das hier in der Ebene vor mir liegt, so wie ihr jetzt im Saal jetzt vor mir sitzt, verfluche du mir dieses Volk, dann habe ich die Garantie dafür, dass ich als König überleben werde. Und Gott redet mit diesem Biliam und verbietet es ihm, dieses Volk zu verfluchen, sondern im Gegenteil, er soll segnen. Also Gott dreht diesen Fluch in einen Segen um. Balak war natürlich angesäuert, der war stinkig und Biliam sagt dann zu ihm, du, es gibt noch eine kleine Möglichkeit. Feier du mit deinen Gegner ein Fest, da macht ihr ein Götzenopferfest, er isst Fleisch miteinander, das diesem Götzenopfer geweiht ist, wir machen eine riesen Party. Wir haben noch ein paar tolle Mädchen, die nehmen wir auch mit dazu. Und diese Idee, diese hinterhältige Idee ging auf. Dieser Balak hat es genauso gemacht. Und er hat dieses ganze Volk Israel oder einen Teil des Volkes Israel verführt, dass sie gefeiert haben, dass sie getanzt haben, dass sie mit irgendwelchen Mädchen Unzucht getrieben haben. Und sie haben dieses Volk von Gottes Nähe weggezogen. Sie haben das infiltriert mit diesem Gedankengut, dieses Götzenopfers, dieses Götzenkultes, diese Menschen zu verführen und diesem Volk hat Israel dann dem nachgegeben und sind einige zu Tode gekommen. Und so sind die, genau so sind die Nikolaiten, sie heißen jetzt nicht mehr Balakiten oder wie auch immer man den nennen kann, sie heißen jetzt Nikolaiten. Als Nikolaiten treten sie jetzt zur Zeit des Neuen Testamentes, zur Zeit des 7-Cent-Schreiben auf. Sie sind eine Gefahr von innen. Es ist eine sanfte Gefahr. Das ist so ein schöner Brand, so ein schönes Feuer. Ich habe daheim einen schönen Schwedenofen, da mache ich jetzt immer Feuer drin im Winter, wenn es jetzt kalt wird. Es ist schön anzusehen, wenn man da vorm Kamin sitzt und sieht das Feuer hinter der Scheibe, da passiert nichts, da kann keine Glut rausspritzen. Alles schön im schönen Rahmen. Aber dieses Feuer beginnt in dieser Gemeinde zu brennen. Es beginnt langsam, unmerklich und wird immer langsam und langsam, kriegt es mehr und mehr Feuer. Sie gaben ihre Lehre als Prophetie aus. Natürlich, wenn ich sage, ich spreche im Namen des Herrn, wer von euch will mich denn angreifen? Wer von euch will mir denn widerlegen, dass ich das nicht bin, dass ich das nicht vom Herrn, diese Botschaft nicht vom Herrn gekriegt habe? Wenn so geredet und in angeblicher Prophezeiung berichtet wird und von Leuten oder von Menschen etwas erwartet wird, dann ist etwas faul. Dann sollte man schleunigst seine Warnlampen, seine Ohren stellen. Sie haben gesagt, Götzenopfer, Götzenmahl, man kann ruhig damit teilnehmen. Man kann ja hinterher wieder sich beim Herrn entschuldigen und dann ist alles wieder geregelt. Das Götzenopferfleisch ist ja sowieso Nebensache. Wir können das ruhig tun. Und Unzucht ist zwar Sünde, aber sie haben gesagt, Unzucht ist zwar Sünde, aber nur für eine Woche. Also, hier ist Tür und Tor offen für alles, was wir in unserer liberalen Welt jetzt derzeitig auch sehen und haben. Meine Frage ist deshalb, gegen was haben wir zu kämpfen? Götzenopferfleisch, das kennen wir nicht. Aber Unzucht kennen wir. Viele Dinge, die wir im Internet konsumieren, tun uns nicht gut. Und viele Dinge sind bei uns in unserer Gemeinde vielleicht auch vorhanden, was damals zu der Zeit ebenfalls vorhanden war. Vielleicht nicht augenscheinlich, noch brennt das Feuerchen im schönen Schwedenofen. Es tritt nicht mehr offen zutage, noch nicht. Gegen was haben wir zu kämpfen? Wo ist unsere Achillesferse? Ich habe dieses Bild euch schon letztes Mal gezeigt, vielleicht sieht man es jetzt besser als letztes Mal. Es ist ein Schaf und da guckt in der Mitte ein Wolf raus. Ein Wolf im Schafspelz. Nicht Kaffee essen und Kuchen trinken, sondern ist ein Wolf im Schafspelz. Es ist etwas, was uns vorgegaukelt wird, es ist alles in Ordnung. Aber trotzdem haben wir die Gefahr vielleicht noch nicht erkannt. Und es sollte vielleicht entschlossen auch dagegen angegangen werden, mit der ganzen Sache mit dem Herrn zu machen. Wie dieser erste Teil dieser Gemeinde, die von der Jesus sagt, du hast mich nicht verleugnet. Du bist treu zu mir gestanden. Du hast an mich geglaubt, an das, was ich für dich getan habe am Kreuz. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich bin für dich am Kreuz verblutet und habe deine Strafe auf mich genommen. So sagt Jesus, so spricht Jesus. Es gibt noch ein Rat und Warnung, tun und Buße, wenn aber nicht, so komme ich bald zu dir, da stimmt was nicht, und werde Krieg mit ihnen führen. Und das ist das, worauf ich hindeuten möchte. Jesus macht mit dem guten Teil der Gemeinde, dem macht er keine Angst. Da brauchst du keine Angst haben. Jesus führt Krieg mit denen, und zwar mit dem Schwert seines Mundes. Mit denen, die diesen Nikolaiten nachfolgen. In gleicher Weise. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das verborgene Manna, wer ist das oder was ist das? Ich denke, es ist Jesus Christus damit gemeint. Das Manna ist vom Himmel gefallen damals und hat das Volk Israel in der Wüste ernährt. Und dieses verborgene Manna, das verborgen ist, ist jetzt uns auch noch verborgen. Jesus Christus möchte dir begegnen. Jesus möchte dich verpflegen. Er möchte dich beschenken mit einer Speise, wo du leben kannst, wo nur du leben kannst, wo wir alle leben können. Jesus Christus möchte dich versorgen. Er möchte dir das geben, was du brauchst, um leben zu können. Und es gibt auch hier der eine Begriff, ein Stein, da wirst du eines Tages mal deinen Namen erkennen. Aber Jesus Christus will dir jetzt schon eine neue Identität geben, einen neuen Namen geben. Jesus Christus will, dass du lebst, dass du eine neue Identität findest in ihm, dass du in Jesus gerecht gesprochen wirst und durch Jesus gerecht gesprochen wirst. Er gibt dir einen neuen Namen, du wirst ihn ja, dann anbeten. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in den Versammlungen sagt, in Offenbarung 3, Vers 6. Ich habe es euch jetzt kundgetan. Und jetzt tut das und setzt es um. Amen. Dann setzen wir uns wieder in diesen Bus und fahren weiter zur nächsten Gemeinde. Wir haben noch zwei Gemeinden, die auf uns warten. Und ich wünsche euch eine gute Reise.